der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Herzlich willkommen, schönen Abend bei Schulz reicht's. Heute sprechen wir über die Situation der Gastronomen und der Hotellerie. Viele Herausforderungen kommen nicht nur zum Jahresende, sondern vor allen Dingen stehen 2024 für die Branche vor der Tür. Was diese Herausforderungen sind, wie sich die Branche darauf vorbereiten kann, darüber sprechen wir gleich. Heute sprechen wir über die Situation der Gastronomen und die Herausforderungen, die im kommenden Jahr auf die Branche hinzukommen. Da geht es unter anderem um eine Mehrwertsteuererhöhung, um Energiekosten und vieles mehr. Was das genau ist, darüber spreche ich mit Olaf Lücke, dem Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Brandenburg. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht es denn der Gastronomie in Brandenburg?
Ja, da kann man kein generelles Urteil sagen. Ich würde sagen, durchwachsen. Das heißt, wir haben jetzt gerade aktuell, wir sind ja vor Weihnachten, das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Da sind jetzt viele Gastronomen gut gefragt. Viele wollen ihre Weihnachtsgans essen, wenngleich aber auch das Weihnachtsgeschäft nicht mehr so ist, wie es einmal war. Wir haben ungefähr 40% weniger Nachfrage in der Gastronomie.
40%
weniger, okay. Sogar im Vergleich zu 2019 60% weniger. Ui. Nachfragen, also so wie früher, ich muss schon meinen Tisch ein Jahr vorher bestellen. Also ich denke mal, man hat auch gute Chancen, jetzt einen Tisch zu bekommen.
Okay, in der einen oder anderen Gaststätte. Wo kommt es her, dass dieser Einbruch so massiv ist? Doch 40% oder 60%?
Naja, ganz einfach. Das ist das, was natürlich die Leute jetzt entscheiden müssen für sich. Wollen sie jetzt ein bisschen was zurücklegen, damit sie nächstes Jahr die Energiekosten bezahlen können, die ihnen ja drohen? Oder wenn sie zur Arbeit fahren müssen, die gestiegenen Benzinkosten, die auf uns alle zukommen werden? Oder ob sie jetzt nochmal sich eine Weihnachtsgans leisten. Klar, der eine oder andere wird das machen, aber auch die Weihnachtsgänse haben jetzt auch eine andere, ich sage jetzt mal, preisliche Herausforderung für die eine oder andere Familie, weil die sind auch teurer geworden, auch dank der Energie, dank der gestiegenen Futterpreise. Das ist natürlich alles das, was sich natürlich irgendwo niederschlägt und der Gastronom muss es ja umlegen. Ja? Er kann ja nicht sagen, dieses Jahr ist die Gans zwar teuer, aber ich behalte meinen Preis. Letztendlich muss er über den Winter kommen und muss natürlich auch sehen, dass er da, ich sage erstmal, wirtschaftlich arbeitet und übers Jahr kommt.
Das heißt, wenn ich heutzutage mit der Familie essen gehen möchte, dann ist das schon eine Luxusveranstaltung mittlerweile.
Ja, also Luxus möchte ich nicht sagen. Also es wird ja immer so betont, so nach dem Motto, ja, wenn jetzt die Mehrwertsteuer kommt, beziehungsweise als Argumentation, warum man sie erhöhen sollte. A, weil der Staat ja angeblich kein Geld hat. Und B, so nach dem Motto, dann können sich ja nur noch die Reichen das Essen gehen leisten. Aber genau das ist das Falsche in der Argumentation. Es geht gerade nicht um die Reichen, die werden immer essen gehen. Aber es geht gerade um die, für die Essen wirklich, ich sage jetzt mal, das ist, was Gemeinschaft ausmacht, was Geselligkeit ausmacht. Das ist das, was auch im ländlichen Raum besonders das Zusammengehörigkeitsgefühl macht, eigentlich der soziale Kit. Und der ist einfach, dass man spontan hingehen kann und nicht überlegen muss, kann ich es mir leisten. So, und das ist doch genau das. Und vor allen Dingen, was mich da besonders bei ärgert und was in der ganzen Diskussion noch ein bisschen hinten runtergefallen ist, es geht auch gerade um unsere Kleinsten. Ja, das wird auch zu wenig dabei betrachtet. Mit dem 1. Januar steigen auch wieder die Mehrwertsteuer auf Kita-Essen, auf Schulessen. Das heißt, das Essen wird nochmal teurer. Und da muss manche Familie schon überlegen, ob sie sich dann für 5 Euro oder was auch immer das Essen dann leistet. Und auch wenn es in der einen oder anderen Kommune vielleicht gedeckelt ist, aber auch die Kommune muss das Geld ja irgendwo hernehmen und lässt sich dann an anderer Stelle was einfallen. Also es ist ja nur letztendlich eine Milchmädchenrechnung.
Sie hatten jetzt gerade eben die Erhöhung der Mehrwertsteuer mehrfach angesprochen. Wir sprechen gleich darüber, was wirklich dahinter steckt und wieso die Mehrwertsteuer jetzt wieder gehoben werden soll. Wir sprechen über die Situation der Gastronomie. Heute bei mir im Studio zu Gast Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Brandenburg, Olaf Lücke. Herr Lücke, Sie sagten gerade, eine große Herausforderung sei die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Was genau steckt hinter dieser Problematik 7% oder 19% Mehrwertsteuer? Soweit ich das richtig erinnere, gab es diese 19% immer für die Gastronomen. Dann wurde es aufgrund von Corona auf 7% heruntergesetzt, weil das für alle Lebensmittel so gang und gäbe ist. Und jetzt soll es wieder erhöht werden. Und diese temporäre Senkung auf 7%, die war wegen der Belastung in der Corona oder während der Corona-Pandemie. Jetzt soll es ab 2024 wieder zurück auf diese 19% gehen. Warum ist das für die Gastronomie jetzt eine besondere Belastung?
Ja, ganz einfach, weil es nicht gerecht ist, weil es ungerecht ist. Mhm. Erstmal diesen abgesenkten Satz auf Speisen in der Gastronomie gibt es in 23 Ländern in Europa. Mhm. Warum nicht in Deutschland? Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, und das liegt mir viel mehr dabei im Magen, dass das System an sich nicht gerecht ist. Natürlich wünsche ich mir eine grundsätzliche Reform der Mehrwertsteuer. Aber solange die durch die Politik nicht in Angriff genommen wird, geht es darum, wenigstens Gerechtigkeit innerhalb einer Branche, sprich beim Essen, zu schaffen. Mhm. Und es ist doch nicht einzusehen, dass ich für 7% Ware einkaufe und dann für 7% abgebe, wenn ich eine Currywurst im Stehen esse. Mhm. Die gleiche Currywurst mit dem gleichen Aufwand. Mhm. Wenn ich mich dazu hinsetze, sind es 19%. Das versteht kein Mensch. Das Gleiche ist mit To-Go-Artikeln. Das heißt, Sie bestellen eine Pizza To-Go oder im Lieferdienst und bezahlen 7%. Mhm. Wenn ich die Pizza in der Gaststätte esse, auf dem Teller, mit einem vernünftigen Ambiente, wo auch die Kosten höher sind, wo ich die Miete zahlen muss, wo ich das Personal zahlen muss, wo ich den Tisch eindecken muss, bezahle ich 19% nachher. Der Gastronom, die Differenz von 7% zu 19% muss der Gastronom abführen. Das heißt, er hat 12% weniger in der Tasche.
Aber er kann gegenüber Pizza einem, ja jetzt nicht teurer machen.
Nur nein, genau, er kann ja nicht deswegen teurer machen. Und er kann auch nicht erklären, so nach dem Motto, du, wenn du sie mitnimmst, kostet sie ein bisschen weniger. Theoretisch ist das ja so. Aber wenn du dich jetzt hier hinsetzt, dann kostet sie teurer. Genau. Das würde der Gast ja nicht verstehen. Also hat sie den gleichen Preis, aber der Gast bezahlt ihn auch. Aber der Unternehmer wird unterschiedlich belastet. Und das ist die Krux an der Geschichte. Und das ist das, was wir ungerecht finden, dass hier, ich sage jetzt mal, Essen zum Mitnehmen besser besteuert wird, dass sogar die Mensa für Studenten auch nur 7% abführen muss. Okay. Und so könnte ich die Aufzählung fortführen, was in diesem, was dabei alles ungerecht ist. Aber grundsätzlich geht es mir auch darum, es wurde ja mal ganz groß tituliert, wir wollen regional, wir wollen nachhaltig, etc. Mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19% ist davon ja keine Rede mehr. Weil regionale Produkte sind eh teurer. Das heißt, der Gastronom wird sich jetzt zweimal überlegen, ob er wirklich noch regionale Produkte einsetzen kann. Mhm. Nachhaltig ist es schon gar nicht, weil mir kann doch keiner erzählen, dass ein To-Go mit irgendwelchen Pappen, die da durch die Gegend gefahren werden, dass das nachhaltiger sein soll als ein vernünftiger Teller im Restaurant, der wieder abgewaschen wird, der wieder benutzt wird, etc. Also das System stimmt hinten und vorne nicht und deswegen ist es gerecht. Und ein letzter Punkt, lassen Sie mich dir noch sagen, das, was ich vorhin schon andeutete. Wenn das noch teurer wird und die Gastronomen müssen ja die Kosten weitergeben, wird sich der Gast jetzt noch mehr überlegen, gehe ich ins Restaurant? Und das ist doch genau das, was unser Leben ausmacht. Die Geselligkeit, die Gaststätten und die Restaurants sind die Wohnzimmer der Gesellschaft. Mhm. Das ist da, wo man sich trifft, das ist da, wo man seine Geburtstagsfeier macht. Ja. Und wenn wir wollen, dass die Leute sich ihr Bier, ich sag mal, im Discounter kaufen und sich dann irgendwo in der Ecke setzen und dort die Tagespolitik diskutieren, dann ist das genau der Weg, der dazu führen wird, wenn man die Mehrwertsteuer jetzt hochsetzt.
Also eine Frage der Gerechtigkeit, 7% oder 19%. Welche zusätzlichen Belastungen noch auf die Gastronomie hinzukommen, darüber sprechen wir gleich. Schulz Reicht zum Thema Gastronomie, beziehungsweise wie bereitet sich die Gastronomie auf die kommenden Belastungen vor. Bei mir im Studio Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Brandenburg, Olaf Lücke. Olaf Lücke, Sie sagten gerade, dass es eine Ungerechtigkeit gäbe zwischen den Gerichten, die man mitnehmen kann, wie die Currywurst beim Imbiss oder aber sogar die Pizza, die ich im Restaurant bestelle und die ich dann mitnehme. Oder aber, wenn ich mich hinsetze und dort die Pizza esse, das wird dann anders besteuert. Das eine zum Mitnehmen, das wird mit 7% besteuert, das andere wird mit 19% besteuert. Und so hat der Gastronom mehr Aufwand, darf aber weniger bei sich behalten, weil er das anders zu besteuern hat. Jetzt gibt es ja noch wesentlich mehr Belastungen, die die Gastronomie irgendwie kompensieren muss 2024. Das ist, das sind ja Umlagekosten, die auch auf anderer Ebene entstehen, aber die die Gastronomie mitzutragen hat. Energiekosten sind sicherlich auch ein ganz wesentlicher Faktor. Welche Kosten oder welche Belastungen kommen auf die Gastronomie im nächsten Jahr hinzu und wie versucht die Gastronomie, das alles zu kompensieren?
Ja, danke, dass Sie das ansprechen. Das ist einfach auch mal, um ein bisschen Verständnis zu wecken. Also auch bei unseren Verbrauchern, bei unseren Gästen. Mhm. Es ist ja so, wir haben ja gemerkt, als die Gastronomie während der Pandemiezeit geschlossen war, da haben die Menschen gemerkt, was ihnen gefehlt hat. Mhm. Und natürlich hat die Politik reagiert auf die geschlossenen Restaurants, indem sie gesagt hat, okay, dann senken wir das ab, damit ihr wieder, ich sage jetzt mal, als Branche zu Kräften kommt und auch da die Ausfälle in irgendeiner Form dann kompensiert bekommt, mhm. beziehungsweise auch die gestiegenen Kosten, die damit einhergegangen sind, kompensieren könnten. Mhm. Dazu kommt aber, und das sind Sachen, die haben sich dann auch durch den Ukraine-Krieg, durch die allgemeine Lage insgesamt jetzt weiter verstetigt, das ist ja das Thema steigende Energiekosten. Mhm. Die machten bei uns früher ungefähr 5% vom Umsatz aus, was schon mhm. relativ viel ist, weil wir haben natürlich dann Energiebedarf, gerade wenn alle Menschen Energie brauchen in der Abendzeit. Mhm. Das heißt, wir bezahlen eigentlich die teuerste Energie. Mhm. Energie ist bei uns schon ein großer Kostenblock. Mhm. Die Energiepreise, weiß jeder, der auf seine Rechnung schaut zu Hause, die sind in den letzten Jahren gestiegen und die muss der als Gastronom genauso tragen. Mhm. Das heißt, das wird teurer. Das zweite ist die Lebensmittelpreise. Das, was wir im Supermarkt sehen, das ist ja auch das, was der Gastronom bezahlen muss. Mhm. Es ist ja immer noch diese irrige Annahme, ja, der Gastronom kauft aber im Großhandel, der kriegt bestimmt alles günstiger. Das Gegenteil ist der Fall. Im Großhandel mhm. zahlt er genauso viel, beziehungsweise sogar stellenweise mehr, wenn ich nur an Getränke denke, etc., als der normale Bürger im Supermarkt. Mhm. Ja. Das heißt, die Preise sind gestiegen und die muss er ja auch letztendlich dann weitergeben. Mhm. Ja. So, und das natürlich ist auch eine hohe Fluktuation im Personalbereich zu verzeichnen gewesen durch die Corona-Krise. Viele mussten sich was anderes suchen, wenn der Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht und man auch seine Kosten zu Hause hat. Da hat der eine oder andere sich schon umgeschaut und hat sich nach einer Alternative umgesehen. Und der eine oder andere ist auch da in der Branche, in einer anderen Branche geblieben. Das heißt, wir hatten auch ein personelles Problem zum Teil oder haben es noch. Was viele Ursachen hat. Das ist nochmal ein extra Thema, das können wir gerne mal an anderer Stelle diskutieren. Das ist ja auch sehr facettenreich. Aber ein Faktor ist, auch für Menschen ist es ja teurer geworden. Das heißt, die Notwendigkeit, dass auch er mehr verdienen muss, um diese ganzen Kosten aufzufangen, bis hin zu gestiegenen Mieten, bis hin zu Energie, was wir alles schon hatten. Das heißt, auch da ist der Druck natürlich auf die Arbeitgeber gestiegen. Und auch der Arbeitgeber hat gesehen, dazu, wenn ich den behalten möchte, dann muss ich mehr zahlen. Das heißt, auch die Personalkosten sind in den letzten Jahren auch nochmal um 20% gestiegen. Und sie werden auch im nächsten Jahr weiter steigen. Ja? Weil ja insgesamt die Branche jetzt gezwungen ist, auch das weiterzugeben, weil sich die Lebenshaltungskosten ja generell erhöht haben. Mhm. Und andere Branchen, ja, das sieht man ja gerade aktuell, die vielen Streiks, die uns jetzt hier bewegen, ja auch weiter Forderungen durchsetzen.
Sie hatten vorhin noch ein Thema angesprochen, das ich ganz interessant fand, weil es eben auch die regionale Wirtschaft sehr belasten könnte oder auch wahrscheinlich auch wird. Sie sagten, die regionalen Einkäufe werden wahrscheinlich zurückgehen, weil die Produkte in der Regel teurer sind und das Geld bei den Gastronomen eben nicht mehr so locker sitzt bzw. so vorhanden ist. Auch aufgrund der Energiekosten, aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung etc. Kann es sein, dass diese Situation dann auch für die regionalen Betriebe, Landwirte, Bauern hier in der Region schwieriger wird und dass es da dann auch, ich sag mal, zu einer zum Teil existenzbedrohender Situation kommt? Denn wenn jetzt so viele Gastronomen nicht mehr regional einkaufen, können dann die Landwirte, die dann entsprechende Produkte anbieten, das überhaupt kompensieren? Finden die andere Absatzwege?
Ja, also ich will jetzt hier auch nicht jetzt hier Panik machen oder irgendwelche Hilfsbotschaften in die Runde geben. Ja. Natürlich werden die Gastronomen auch im nächsten Jahr ihren Spargel hier aus Belitz und den umliegenden Spargelfeldern holen, weil das ist nun mal Tradition und das ist auch, was regional nachgefragt wird. Das wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Mhm. Es wird, denke ich mal, auch jetzt nicht existenziell bei allen Bauern jetzt irgendwie durchschlagen. Okay. Aber generell der Trend. Ja. Viele haben nach der Pandemie, als die internationalen Lieferketten nicht mehr stattgefunden haben, als da vieles gekappt worden ist, ja umgestellt und haben geschaut, was kriege ich hier aus der Region, wo kann ich hier einen regionalen Bezug herstellen. Mhm. Außerdem ist ja die Nachfrage auch der Leute nach regionalen Produkten gestiegen. Also wir haben ja auch eine sehr gute Tourismusentwicklung gemacht in den letzten Jahren und die Touristen wollen natürlich auch dann was Spezielles hier aus Brandenburg essen. Mhm. Sei es im Spreewald, die Angebote oder im Havelland oder wo auch immer, oder wild aus der Schaufheide und. So, das wird natürlich nachgefragt, und aber das ist natürlich teurer. Mhm. Ja, es ist aufwendiger in der Produktion, es ist auch nicht in der Menge vorhanden und kleinere Mengen sind immer teurer. Und das führt natürlich dazu, dass diese Preise dann auch entsprechend weitergegeben werden müssen. Und wenn ich aber jetzt sparen muss als Gastronom, wenn ich jetzt sehen muss, okay, wie kann ich mich noch wirtschaftlich aufstellen, dann wird man sich von dem einen oder anderen Produkt verabschieden müssen. Mhm. Ja? Mhm. Was nicht generell vielleicht dazu führen wird, dass jetzt der Landwirt, der seine Produkte auch im Handel los oder wo auch immer. Ja. Aber generell die Entwicklung, die wir positiv genommen haben in den letzten Jahren, die sehe ich kritisch. Und das ist eigentlich traurig, weil wir haben eine sehr gute Entwicklung gemacht. Wir haben sehr gut auch durch unsere Initiative Brandenburger Gastlichkeit, wo wir auch auf regionale Produkte gesetzt haben. Und das wird auch honoriert durch die Gäste. Ja. Und wenn das jetzt wieder ins Stocken gerät, beziehungsweise weniger wird, wäre es schade.
Ja, das sehe ich genauso. Und aber ein Zeichen dafür, dass eben, wenn eine Branche ins Trudeln kommt und Probleme zu bewältigen hat, dass das dann auch andere Branchen mit Leidenschaft zieht, ne? Ja. Und die Probleme dann weitergereicht werden. Wir sprechen gleich darüber, wie sich die Branche in den Zahlen entwickelt hat, denn das sieht ja auch nicht ganz so schön aus. Bleiben Sie dran. Heute sprechen wir über die Situation der Gastronomen mit dem Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Brandenburg, Olaf Lücke. Wir hatten gerade darüber gesprochen, wie die Probleme in der Gastronomie auch andere Zulieferer mit beeinträchtigen. Wie sehen denn die Zahlen aus in der Gastronomie? Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Ist es einigermaßen konstant geblieben oder ist die Zahl der Betriebe, der gastronomischen Betriebe in Brandenburg, ist die konstant geblieben oder ist die stark rückläufig?
Also ich weiß, dass Journalisten, auch Radiomoderatoren immer gerne spektakuläre Zahlen hören möchten, so und so viele Insolvenzen, das klingt dann immer sehr gut. Mhm. Ich sage immer, ein Gastronom stirbt leise. Der macht einfach seinen Laden zu. Okay. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, wann bekommen wir es mit, wann er wirklich, ich sage jetzt mal, seinen Laden zumacht oder wann er wirklich aufgegeben hat. Mhm. Ist auch bei uns dann in der Mitgliedschaft so, dass wir auch das immer erst mit Verspätung erfahren.
Das heißt, offiziellen Zahlen gibt es immer eine Dunkelziffer.
Genau. Wenn er seine Rechnung nicht mehr bezahlt, dann merken wir es. Aber wir können schon belegen, alleine schon, ich sag mal, was mir besonders wehtut, im ländlichen Raum. Das heißt, wenn ein Landgasthof verschwindet und ich denke mal in den letzten 4 Jahren, das kann ich belegen, wir haben allein in der Mitgliedschaft 40 verloren. Da ich nicht alle als Mitglied habe, ist die Dunkelziffer circa bei 100. Also das heißt, 100 Landgasthöfe in Brandenburg haben in den letzten 4 Jahren definitiv zugemacht. So, und wenn ein Landgasthof zumacht, dann macht er nicht wieder auf. Und natürlich, in der Statistik fällt das nicht so auf, wenn da 100 zumachen, weil vielleicht haben parallel 100, keine Ahnung, Imbisse, Dönerläden, Bratwurstimbisse etc. aufgemacht. Das heißt, ein Landgasthof gegen eine Imbissbude. So, dann kann man sich.
Was wiegt schwerer?
Was wiegt schwerer? Ja. So, oder eine Ferienwohnung gegen eine Pension, die zugemacht hat. Ja. So, die fehlt aber im Angebot. Ja. Und die Ferienwohnung, da ist nur dann ein Bett und oder zwei Betten und ein Zimmer, aber die Pension, da waren ein paar mehr Zimmer. Das fehlt uns dann im Angebot und das tut dann weh. Insgesamt sind in Deutschland in den letzten Jahren während der Corona-Zeit 36.000 Betriebe vom Markt verschwunden. Ja? Für die Corona-Zeit 2021 können wir sagen, waren es jedes Jahr in Brandenburg ca. 15% der Betriebe, die aufgegeben haben. Okay. Und das ist schon eine Zahl, die wehtut. Und das ist ja die Gefahr, vor der wir warnen, dass es jetzt mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer, wo auch keine Luft mehr ist, wo wir auch die Mehrwertsteuerdifferenz gebraucht haben, um diese gestiegenen Kosten zu kompensieren, dass das jetzt doch den einen oder anderen Gastronomen, ich sage jetzt mal, die Motivation nehmen wird, weiterzumachen, dass er sagt, jetzt reicht's, so wie ihr ihre Sendung ja auch heißt, jetzt reicht's, jetzt mache ich meinen Laden zu, dann sollen die ohne mich klarkommen. Und das ist eigentlich das, was ich dann bedauere, beziehungsweise was ich sehe.
Jetzt versucht ja die Gastronomie unterschiedlich diese Probleme zu bewerkstelligen. Ein Problem, das Sie vorhin angesprochen hatten, war das Personal. Welche Idee gibt es da, diesem Personalmangel entgegenzuwirken?
Ja, also erstmal ist es wirklich das Engagement jedes Unternehmers. Mhm. Er muss, wenn er sein Konzept durchsetzen will, dann muss er sehen, dass er auch das entsprechende Personal dafür hat. So, das ist erstmal die Aufgabe, die jeder Unternehmer hat. Dafür ist er Unternehmer, dann muss er auch dazu was unternehmen. Ja. Und natürlich ein wichtiger Baustein, es ist nicht nur das Geld, und man muss auch sagen, mittlerweile ist das Geld bei uns in der Branche auch kein Thema mehr. Ja? Also alleine die Azubi-Vergütungen, die schon bei über 1.000 Euro jetzt mittlerweile beginnen, da sind wir sogar zum Teil besser als Berlin. Da müssen wir uns nirgendwo mehr verstecken. Ja? Auch gegenüber anderen Branchen nicht, und auch die Bezahlung von Facharbeitern und Köchen, das ist schon in Ordnung. Dazu kommt aber auch, und das ist, was viel wichtiger ist, eine familiäre Atmosphäre schaffen und auch auf das setzen, was Mitarbeitern heute wichtig ist, ja, dass sie eben auch mal Zeit haben für ihre Familie, dass sie nicht jedes Wochenende arbeiten. Und da ist jeder Unternehmer gefragt, das eben so zu organisieren, die Work-Life-Balance, die hat eben eine andere Bedeutung bekommen. Ja. Das muss man sagen, und da ist jeder Unternehmer gefordert, darauf auch einzugehen. Und ich denke mal, wir haben jetzt gerade Tarifverhandlungen gehabt, wir werden auch im nächsten Jahr da nochmal gehaltlich durch die Arbeitgeber aufsatteln, weil wir auch wissen, auch in den anderen Branchen hat sich ja was getan, oder wie wir ja gerade merken, tut sich was. Ja. Und deshalb ist das die Herausforderung, vor der wir stehen. Aber, und das ist natürlich dann der Punkt, das wird sich natürlich auch dann irgendwie widerspiegeln in der Wirtschaftlichkeit. Und letztendlich muss sich der Gastronom dann überlegen, wie kann ich das dann meinen Gästen verkaufen. Ja, und ich denke mal, wenn er dann das argumentiert, dass auch die Mitarbeiter vernünftig bezahlt werden, dass er regionale Produkte einsetzt, und dann denke ich mal, wird sich das dann auch im Preis widerspiegeln müssen.
Okay. So sieht die personelle Situation aus, gegen die dann auch mit entsprechenden Instrumenten vorgegeben werden soll, beziehungsweise die dann verbessert werden soll, auch in dem kommenden Jahr. Es gibt noch ein weiteres Thema, das die Hotellerie im Besonderen, vor allem in der Landeshauptstadt Potsdam, umtreibt und die momentan sehr kontrovers diskutiert wird. Was das ist, darüber sprechen wir gleich. Schulz Reichts zum Thema Gastronomie. Wir haben jetzt mit dem Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Brandenburg, Olaf Lücke, darüber gesprochen, welche Herausforderungen die Gastronomie hat. Jetzt sprechen wir über ein Thema, das die Hotellerie so ein bisschen beschäftigt. Es gibt jetzt auf der Ebene der Verwaltung bzw. der Politik hier der Landeshauptstadt Potsdam die Idee, für mehr Steuereinnahmen zu sorgen. Und zwar soll die sogenannte Betten- oder Übernachtungssteuer angehoben werden, beziehungsweise nicht angehoben werden, aber auch auf Geschäftsreisen ausgeweitet werden. Dankeschön. Ist das jetzt eine Sache, die Sie als Vertreter dieser Branche begrüßen, weil es da oft heißt, naja, das ist doch prima, dann haben die Hotellerie, die hat dann weniger Administration, die haben das ja bisher auch gemacht, weil alle privaten Übernachtungen wurden ja mit diesem 5% Zuschlag immer belegt. Jetzt soll das eben, wie gesagt, auch für die gewerblichen, beruflichen Übernachtungen gelten. Ist das jetzt eine Sache, wo Sie sagen, Mensch, tolle Idee, da freut sich die Hotellerie, oder ist das ein Schritt in die falsche Richtung?
Also ich sehe, Sie haben sich gut vorbereitet auf das Thema. Und das ist ja genau die Argumentation, die da auch in der Presse so kolportiert wird. Mhm. Also das Thema Bettensteuer ist ja eins meiner Lieblingsthemen hier für Potsdam. Ich kämpfe ja gegen das Thema schon seit Jahren, und wir konnten es leider nicht verhindern, weil mit den fadenscheinigsten Begründungen, sei es Verhinderung des Parkeintritts, sei es zur Finanzierung von Schulneubauten, wurde ja immer nach neuen Geldquellen in dieser Stadt gesucht. Und siehe da, ganz zufällig auch in diesem Jahr sind dann auch wieder 120 Millionen gefunden worden, die dann doch Überschuss sind. Deshalb zieht diese Argumentation immer schlecht. Und ich sehe einfach nicht ein, warum eine einzige Branche, und das ist zwar die Hotellerie, die ja wirklich viel für diese Stadt tut, die jetzt Sportveranstaltungen unterstützt, die hier auch für die Schlössernacht Zimmer zur Verfügung stellt und sich auch sehr viel, sehr, sehr stark sozial engagiert. Mhm. Warum diese Branche jetzt bestraft werden soll und für diese Stadt Geld eintreiben soll, weil die Stadt nicht den Mut hat, dann noch wirklich eine Tourismusabgabe zu machen. Eine Tourismusabgabe, die alle bezahlen müssen, die vom Tourismus profitieren, wo auch viel mehr Geld in die Kassen kommen würde, wenn es denn ums Geld gehen würde. Aber da traut man sich nicht ran, weil man dann Angst hat, da müsste man sich ja mit mehreren anlegen. Und das hat natürlich jetzt vor der Kommunalwahl keiner den Mut, diesen politischen Weg zu gehen. Also lässt man sich einfach einfallen, weil es ja rechtlich möglich ist, die Bettensteuer zu erweitern, mit der Begründung, so nach dem Motto, dann ist es doch viel einfacher für die Gastronomen, brauchen sie nicht mehr unterscheiden zwischen privaten und betrieblichen Übernachtungen. Der Aufwand bleibt aber beim Hotelier. Er muss trotzdem eine Erfassung machen, er muss trotzdem das gegenüber der Stadt nachweisen. Und jetzt kommt das Entscheidende, die Preise werden teurer. Eine Firma, die jetzt schauen muss, die genauso aufs Geld guckt, die überlegt sich dann genau, wo mache ich denn meinen Kongress oder meine Veranstaltung, mein Seminar, wenn da die Übernachtung 5% mehr auf das Zimmer drauf ist und wenn ich da 100 Leute unterbringen muss, das ist dann schon eine Hausnummer, die ich dann natürlich dann woanders gerne ausgeben kann. Da muss ich ja nicht im Hotel lassen, einfach nur, um das da abzuführen. Und dann gehe ich eben nach nebenan, dann gehe ich ins Hotel nach Werder oder ins andere Umland, ins Hotel nach Rangsdorf oder was auch immer wir noch rundherum um Potsdam haben. Das heißt einfach, der Wettbewerb wird sich verschärfen. Wir haben einfach schlechtere Argumente in der Frage der Preise gegenüber den Unternehmen, auch gegenüber den Touristen. Und das ist das, was mich daran massiv stört.
Tja, wir hören und die Gastronomie und die Hotellerie ist stark gebeutelt, nicht nur die letzten Jahre durch Corona, sondern auch die politischen Entscheidungen machen der Branche stark zu schaffen. Ich bedanke mich für die sehr professionelle Darstellung der Situation bei Olaf Lücke, dem Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Brandenburgs. Vielen Dank.
Ja, ich habe auch zu danken. Danke für die Einladung. Danke, dass wir über das Thema mal sprechen konnten. Gestatten Sie noch zum Schluss einen kleinen Werbeblock.
Sehr gerne.
für unsere Branche. Wir haben nächstes Jahr hier auch in Potsdam unser 20-jähriges Jubiläum der Servicequalität Brandenburger Gastlichkeit. Also ich kann jeden Besucher und jeden Gast hier nur auffordern, schauen Sie nach den Schildern Brandenburger Gastlichkeit. Das ist immer ein Qualitätszeichen für Servicequalität. Und sei noch ein Satz gestattet, weil wir vorhin ja über das Thema Personal und so weiter sprachen. Ich möchte einfach nochmal hier auch sagen, es ist schon die schönste Branche der Welt und ich kann jeden jungen Menschen auch nur auffordern, wenn er noch eine Lehrstelle sucht, sich da was einfach mal zu überlegen, in diese Branche zu kommen. Mittlerweile verdient er gut, er kann mit dieser Ausbildung überall auf der Welt arbeiten, er kann auch hier sein Geld mittlerweile in Brandenburg überall verdienen. Und ich denke, das sind auch Argumente, die für uns sprechen. Und
die Work-Life-Balance.
nicht zu vergessen, die ja mehr an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich nochmal so meine Botschaft, die ich vielleicht noch hier gerne loswerden möchte. Danke.
Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Das war unsere letzte Sondersendung in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen fröhliche, gesegnete und besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und vor allem gut informiert.
Radio BH1 für Potsdam, Berlin und Brandenburg. Meine Hitzkarte.